Ich möchte gerne mal mit einer kleinen Geschichte einsteigen. Ich habe mal gelesen, dass eine Person zu einem Pastor gekommen ist, hat gesagt, Herr Pastor, ich habe in der Vergangenheit irgendwie so viele Lügen und so viele Gerüchte über andere Leute verbreitet und irgendwie habe ich gemerkt, das ist nicht in Ordnung und ich würde das gerne irgendwie mal wieder in Ordnung bringen. Haben Sie da vielleicht irgendeinen Tipp für mich? Und da sagt der Pastor, kommen Sie mal mit, wir gehen mal zusammen auf den Kirchturm. Und mit sich hat der Pastor so ein schönes altes Kissen mit so richtig schönen dicken Daunen drin, wie man das so früher hatte. Und die Person denkt sich schon, okay, was wird das jetzt? Aber gut, gesagt, getan, die beiden stehen dann zusammen oben auf dem Kirchturm. Und dann reißt der Pastor das Kissen mal so ein bisschen auf und sagt so, jetzt nehmen Sie mal das Kissen und schütteln Sie das mal so richtig kräftig hier in die Luft raus. So, macht die Person, nimmt das Kissen, schüttelt das Kissen so richtig dick aus und eine große Wolke an Federn verbreitet sich da um den Kirchturm rum und fliegt dann vom Wind getragen in alle Richtungen davon. Und dann sagt der Pastor so, jetzt gehen Sie bitte mal hin und sammeln bitte jede einzelne Feder wieder ein. Ja, und die Person sagt dann, ist das jetzt ein Scherz oder was? Ich kann doch nicht die ganzen Federn jetzt wiederfinden, die sind doch hier in alle Himmelsrichtungen verstreut. Sagt der Pastor, ja sehen Sie, und genau dasselbe passiert mit den Worten, die Sie über Ihre Mitmenschen geredet haben. Sie haben sie einmal in die Luft verstreut und jetzt haben die sich überall hin verbreitet und die kriegen Sie nicht mehr eingesammelt. Hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, diese Geschichte. Und ich habe gedacht, genau das ist, glaube ich, ein sehr guter Grund, aus dem Gott uns in den 10 Geboten diese Regel hier gegeben hat. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, heißt das nach Luther. Oder nach der Hoffnung für alle, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Ich glaube, so der primäre Kontext von dem Gebot damals ist Wahrheit vor Gericht sprechen, also nicht als falscher Zeuge vor Gericht auftreten. Aber ich gucke ja gern mal so Sachen im Gesamtzusammenhang der Bibel an. Und da wird schnell deutlich, es geht Gott ganz grundsätzlich darum, dass wir für Wahrheit eintreten und dass wir uns nicht mit falschen Worten abgeben, dass wir Integrität leben, eine Verlässlichkeit und eine Aufrichtigkeit. Ich hatte selber mal ein Beispiel erlebt, da ging so ein Gerücht in der Gemeinde herum und irgendwann kam dann eine Person mal zu mir und sagte, hier Christoph, so und so, stimmt das eigentlich? Und ich war zufällig der, der die richtige Version kannte und habe dann gesagt, nee, das stimmt überhaupt nicht. Das, genau das Gegenteil ist der Fall. Wo ich mich dann so gefragt habe, wo kam das her? Also irgendwo in der Gemeinde hat jemand eine Aussage getätigt. Keine Ahnung, wer das war, keine Ahnung, wie der Wortlaut war, keine Ahnung, durch wie viele Stationen das noch gegangen ist. Aber bis dann halt mal jemand das zu mir gebracht hat, hat das irgendwie Kreise gezogen und am Ende stellte sich heraus, das stimmt überhaupt nicht. Da dachte ich schon, es ist interessant, was das auch für so ein Eigenleben entwickeln kann. Und da sind auch ganz viele andere Beispiele noch mir so in den Kopf gekommen. Wir hatten beispielsweise in der Schule früher eine Jahrgangsstufe unter mir einen Jungen, der immer Schuppe genannt wurde. Und zwar deswegen, weil er halt irgendwann eine Zeit lang mal Schuppen auf dem Kopf hatte. Und das Schlimme daran war, das ist an sich schon ziemlich fies, aber das hat ihm dann so angehaftet. Also auch Jahre danach, wo dieser Vorfall oder wie man es nennen will, war, wurde er immer noch so genannt. Ja, und immer noch haben Leute gedacht, ah, ich komme dem mal lieber nicht zu nahe und schon gar nicht irgendwie seinen Kopf anfassen oder so. Also das ist einmal so, mag vielleicht mal der Wahrheit entsprochen haben, aber irgendwann hat gar nicht mal jemand mehr danach gefragt, hat er eigentlich noch Schuppen? Ja, egal, der hatte dann diesen Namen irgendwie weg. Und das tat mir irgendwie sehr leid für ihn. Ja, wir kennen aber auch falsche oder vorschnelle oder überzogene Vorwürfe, die so im Streit fallen. Also uns ist es schon oft passiert, ich habe mich manchmal aufgeregt, dass meine Frau schon wieder da und da diese Tasse hat stehen lassen oder sowas und habe sie dann so ein bisschen unfreundlich angepumpt, bis mir dann einfiel, nee, Christoph, du hast die Tasse da stehen lassen. Oh, ja. Vielleicht ist auch das so ein falsches Zeugnis, keine Ahnung. Sehr problematisch ist auch, wenn wir in einer Beziehung mit solchen Worten um uns werfen, wie immer oder nie, du hörst mir nie zu oder du machst immer das und das, das ist in der Regel falsch. Also kein Mensch macht eigentlich immer irgendwas oder nie irgendwas. Es ist so eine Verzerrung der Wahrheit, die einfach nicht stimmt und die außerdem unnötig ein Gespräch aggressiv macht. Mir sind aber auch Menschen begegnet, die mit falschen Anschuldigungen konfrontiert waren, wie dass jemandem zu Unrecht sexueller Missbrauch angehängt wurde. Oder ich hatte mal in einer Gemeinde eine Frau, da hat irgendwie der Ex-Mann versucht, ihr das Sorgerecht abzuluxen mit einem Vorwurf, dass sie Alkohol trinken würde und was weiß ich, was gar nicht stimmte. Wir sehen Verleumdung von Christen, zum Beispiel in islamischen Ländern, wo irgendwer behauptet, die Christen, die haben den Propheten beleidigt oder den Koran verbrannt. Und ganz oft fragt keiner nach, stimmt das überhaupt? Und dann bricht ein Mob los, der furchtbare Folgen anrichtet. Wir haben aber auch Verschwörungstheorien in der Corona-Hochzeit erlebt, wo wirklich auch so eine kriminelle Energie drin war, wo auch verfassungsfeindliches Verhalten teilweise herkommt. Wir hören von Putin, der einen Krieg vom Zaun bricht und behauptet, ja, die ukrainische Regierung, das sind alles Nazis, mit einem jüdischen Präsidenten wohlgemerkt, ne? Und ich habe auch mal so überhaupt gedacht, dieses ganze Thema Rassismus oder auch Judenhass oder so, ich frage mich, ob es das überhaupt gegeben hätte, wenn dieses Gebot hier in der Menschheitsgeschichte eingehalten worden wäre. Also ich habe gedacht, der Nationalsozialismus basiert eigentlich im Wesentlichen auf einem falschen Zeugnis gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Ja, ein paar Jahrhunderte vorher war es, die Juden haben die Brunnen vergiftet und da war es eben, ja, die Juden haben sich gegen Deutschland verschworen oder sowas. Falsches Zeugnis, ja. Und ich glaube, diese Beispiele geben uns so ein bisschen eine Ahnung davon, wie viel Zerstörung falsche Worte, falsche Zeugnisse, falsche Behauptungen haben können. Sowohl auf so einer gesellschaftlich-politischen Ebene als auch so in meinem alltäglichen Umfeld. Ein Gedanke, den ich euch so ein bisschen mitgeben möchte, ist, ich glaube, Worte haben ein Eigenleben. Und zwar im Positiven wie auch im Negativen. Es ist so, wenn ich einmal bestimmte Dinge ausgesprochen habe, dann haben die eine Eigendynamik. Ja? Es ist zum Beispiel eigentlich Quatsch zu sagen, wenn ich was Falsches gesagt habe, du, tut mir leid, ich nehme das zurück. Du kannst das nicht zurücknehmen. Wenn das einmal gesagt ist, ist es gesagt und dann ist es da. Ja? Man kann sich versöhnen, man kann sich aussprechen, aber man kann es nicht wieder rückgängig machen. Man kann es nicht zurücknehmen. Ja, und gerade bei so Gerüchten, die umgehen oder so, da merkt man immer, das ist wie so ein Schneeballeffekt. Der eine sagt das und der andere ergänzt das und der andere sagt das noch. Und die Tatsachen, die Fakten, die Wahrheit bleiben ganz oft auf der Strecke. Ja, und wenn es gerade solche negativen Sachen sind, da können sich ganz schnell Emotionen hochschaukeln. Dass einer sagt, du, der hat das und das gesagt und dann regt sich einer auf, was, wie kann der nur und so. Ja, ihr merkt, Worte haben ein Eigenleben. Und ein paar von diesen Beispielen zeigen, im Extremfall können falsche Worte über andere Menschen oder andere Gruppen so eine Macht entwickeln, dass die nicht mehr aus den Köpfen rauszukriegen sind. Menschen können sich da so reinsteigern, dass sie überhaupt nicht mehr zugänglich sind für Argumente oder für Tatsachen, sondern dass die so eine eigene Wirklichkeit irgendwann im Kopf haben. Das kann irgendwie Gerede auf dem Dorf sein, aber genauso irgendwelche Verschwörungstheorien, wie gesagt. Ich hatte im Vorfeld der Predigt mal ein bisschen recherchiert und hatte da auch so einen Menschen da mal in so einem Video gesehen, der auch auf so Anti-Corona-Maßnahmen-Demos unterwegs war. Und er redete dann auch was von wegen, ja, da soll eine Weltregierung etabliert werden, fragte der Journalist, ja, wer macht das denn? Ja, die Juden natürlich, du Idiot. Und ich habe mich einerseits aufgeregt, aber hatte irgendwie auch Mitleid, wo ich so dachte, da hat sich einer so in so eine alternative Wahrheit reingebissen und in falsche Zeugnisse, in falsche Behauptungen reingesteigert, dass der da selber überhaupt nicht rauskam. Dass man da irgendwie mit gut zureden gar nicht mehr hinkam. Und gerade auch dieses Extrembeispiel Hass gegen andere macht das deutlich. Dieses Gift, was die Nazis damals verbreitet haben, ich habe manchmal immer noch so die Hoffnung, dass es irgendwann endlich ausgerottet wird und dass es irgendwann wirklich aus den Köpfen verschwindet. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Hoffnung ist am Hinschwinden. Ich fürchte, wir müssen uns damit abfinden, dass es immer Leute geben wird, die diesen Unsinn glauben und dies weiter verbreiten. Man muss aber gar nicht erst zu Extrembeispielen gehen. Es ist genauso bei, Verbreiten von ungeprüften Gerüchten über den Dorfklatsch. Oder manchmal haben wir eine unfaire, einseitig negative Perspektive auf Menschen, wo wir nur nörgeln, wo wir nur meckern, aber blind sind für Positives. Manchmal haben wir so eine spontane Wut, so einen spontanen Ärger und hauen dann irgendwas raus, was uns gerade auf der Zunge liegt. Und da ist oft die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir übers Ziel hinausschießen und dass wir dann überzogene, verzerrte Vorwürfe machen. Und das Schlimme ist, ich habe es eben schon mal gesagt, man kriegt es nicht mehr eingefangen. Ja? Weder der Täter noch das Opfer sozusagen, weil man überall Leute hat, die entweder nicht richtig oder die überhaupt nicht zuhören, die Dinge unkritisch glauben und ebenso unkritisch weitererzählen. Und dann macht hier einer noch eine unbedachte Formulierung, die das dann noch weiter verwässert und so. Und das Problem ist, du kannst ja weder als der das in die Welt gesetzt hat, noch als der, den es betrifft, du kannst ja nicht hinlaufen zu allen und das jetzt jedem erklären, was Sache ist. Verschärfen das Problem, viele interessiert es auch gar nicht. Ja, ich hatte mich mal mit einer betroffenen Person darüber unterhalten, die auch in einer recht exponierten Stellung, sag ich mal, war. Und da haben auch Leute so ein böses Gerede in Gang gesetzt. Und ich habe mit der Person so ein bisschen gesprochen und ich merkte so diesen Frust. Ja, ich muss damit jetzt leben. Ich weiß, die Leute erzählen das alles über mich und ich weiß, ich werde das nie allen ausreden können. Und das ist jetzt in der Welt und das sitzt hier jetzt fest und hat seinen Platz. Kann ich nichts gegen machen. Ich glaube, ein Teilproblem ist, dass wir manchmal vorschnelle Urteile über andere Menschen treffen, weil wir nicht in der Lage sind, zu trennen zwischen dem, was wir beobachten oder was wir hören, und unserer eigenen Interpretation. Ich sage mal ein Beispiel von mir. Vor einigen Monaten hatte ich eine Info auf dem Tisch, dass jemand aus unserer Gemeinde ausgetreten war, weil er gesagt hat, der Pastor grüßt mich nicht. Das tat mir sehr leid, weil ich bemühe mich eigentlich, dass ich jedem Moin sage. Das war eine der ersten Sachen, die ich in Ostfriesland gelernt habe, immer Moin sagen, gerade auf dem Dorf. Ich gesagt, ja, mache ich. Ja, und ich habe echt überlegt, weiß ich gar nicht, wer das war, die Person. Weiß ich nicht, wann das war und wo das war und so. Vielleicht war ich gerade in Gedanken oder habe die Person wirklich einfach nicht gesehen. Kann sein, ne? Aber die Person hat sofort gedacht, okay, dass der Pastor mich nicht grüßt, das kann nur diesen Grund haben, dass er mich böswillig ignoriert. Da dachte ich, ja, schade, dass wir nicht drüber gesprochen haben. Ich habe es nicht böswillig ignoriert. Aber gut, muss ich jetzt mit leben, die Person hat jetzt dieses Bild von mir. Ist leider so. Ja, und ihr habt sicher noch ganz andere Beispiele, wo ihr das ähnlich mal erlebt habt, wo ihr gedacht habt, nee, da ist irgendwie was an Worten in Umlauf gekommen. Das passt eigentlich so nicht. Ja, nochmal, gesagt ist gesagt. Worte können nicht wieder eingesammelt werden, wie diese Federn am Anfang in der Beispielgeschichte. Sobald ich sie einmal ausgesprochen habe, führen sie ein Eigenleben, und zwar im Guten wie auch im Schlechten. Und deswegen setzt Gott in der Bibel, glaube ich, genau da an und sagt, wehret den Anfängen und setzt erst gar keinen Unsinn in die Welt über andere. Das ist die einzig effektive Schutzmethode, falsche Worte im Keim zu ersticken, bevor sie überhaupt auf die Reise gehen. Ich möchte euch noch eine kurze Geschichte vorlesen, und zwar von dem altgriechischen Philosophen Sokrates. Hat jemand von euch schon mal etwas von den drei Sieben gehört? Also nicht die Zahl Sieben, sondern die Siebe. Ja, okay, ein paar, wenige. Folgendes, eines Tages, sagt die Geschichte, kam ein Mann zum weisen Sokrates gelaufen und sagte, Sokrates, ich muss dir was erzählen. Ein Moment, unterbrach ihn der Weise, hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragt der Mann voller Verwunderung. Ja, guter Freund, lass uns sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du das, was du mir erzählen willst, geprüft? Bist du sicher, dass es wahr ist? Nein, ich habe es erzählt bekommen. Na gut, aber sicher hast du es in dem zweiten Sieb geprüft. Das ist das der Güte. Wenn es nicht sicher wahr ist, was du mir erzählen möchtest, ist es wenigstens gut. Zögernd sagt der andere Mann, nein, ganz im Gegenteil. Dann lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden. Ist es wichtig und notwendig, mir zu erzählen, was dich so aufregt? Ja, notwendig nun gerade nicht und ja, wichtig eigentlich auch nicht. Also, mein Freund, lächelte der weise Sokrates, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist oder wichtig, so lass es lieber sein und belaste dich und mich nicht damit. Martin Luther hat einen ähnlichen Gedanken gehabt. Er hat ja in seinem kleinen Katechismus, so ein Mini-Lehrbuch des Glaubens, hat er die 10 Gebote ausgelegt und geschrieben, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Was ist das? Also was heißt das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Ja, ihr merkt wieder diese geniale Denkrichtung, zum einen das Schlechte lassen, aber dann zu fragen, okay, was ist das Gute, wohin mich dieses Gebot weist? Gut erkannt hat er auch hier, wie immer, am Anfang steht immer Gott lieben und fürchten. Also an erster Stelle kommt als Christ immer meine Beziehung, meine Gemeinschaft mit Gott. Die soll intakt und die soll lebendig sein. Und dann ist die Folge, dann ist an zweiter Stelle, okay, bewegt von Gottes Liebe, frage ich mich jetzt, wie kann ich jetzt mein Leben so gestalten, wie es am Kind Gottes gut ansteht? Also heißt hier, wie Luther sagt, ich soll weder zu noch über den anderen Menschen Falsches reden, sondern ich darf seine Würde und seinen Ruf achten, aufrechterhalten und sogar noch verbessern. Und das heißt natürlich, ich muss ein scharfes Auge auf meine Gedanken und meine Worte behalten. Das heißt nicht, man soll nie streiten, man soll nie kritisieren, man soll gar nichts Negatives ansprechen. Auch das muss sein, aber auch eine verantwortliche und konstruktive Weise. Es muss darum gehen, den anderen zu gewinnen. Beim falschen Zeugnisreden geht es nicht darum, den anderen zu gewinnen. Das löst aus, dass der andere in die Pfanne gehauen wird. Es geht ums Gewinnen. Ich möchte schließen mit einem eigenen Versuch, dieses Gebot mal in was Positives umzuformulieren, in einen eigenen Versuch zu sagen, okay, was ist das Ziel, worauf mich Gott mit diesem Gebot lenken will? Damit möchte ich dann schließen. Ich rede nicht falsch Zeugnis gegen meinen Nächsten, ich sage nichts Unwahres über meinen Mitmenschen. Was heißt das? Ich meide das, was Gott nicht ausstehen kann, nämlich Lüge, Doppelzüngigkeit, betrügerisches Reden. Und ich lebe das, was er liebt, nämlich Ehrlichkeit, Integrität, liebevollen Respekt in Gedanken und Worten. Wenn ich Zeuge bin, egal ob vor Gericht, in der Familie, in der Schule oder woanders, erzähle ich so exakt und wahrheitsgetreu wie möglich. Ich lasse mich nicht von Ärger oder Rachegelüsten verleiten, Dinge verzerrt darzustellen. Denn auch mein Feind hat Anspruch darauf, dass nur Wahres über ihn geredet wird. Ich bedenke und filtere meine Worte weise. Ich prüfe die Fakten, überwache kritisch mein eigenes Denken und ich passe auf, was ich glaube. Ich beteilige mich nicht an Gerüchten und Geratsche. Ich überlege, wo es dran ist zu reden und wo es dran ist zu schweigen. Ich bin langsam zum Zorn und schnell zum Zuhören. Bevor ich mir ein Urteil über den anderen bilde, höre ich seine Sicht der Dinge und seine Meinung und ich gebe mir Mühe, ihn zu verstehen. Ich denke nichts Falsches über den anderen, auch dann nicht, wenn ich mich zu Recht über ihn ärgere, sondern ich will ihn mit derselben Liebe und Barmherzigkeit ansehen, wie Jesus mich ansieht. Wenn ich ein Opfer falscher Worte geworden bin, gehe ich damit zu Jesus. Auch ihn haben sie verleumdet und böse Gerüchte über ihn verbreitet. Deswegen fühlt er mit mir. Deswegen kann er mich trösten, ermutigen und mir helfen, neue Gelassenheit zu finden und wo nötig zu vergeben. Wenn ich Falsches über andere geredet habe, gehe ich auch damit zu Jesus. Er hat aus Liebe für mich meine Sünden am Kreuz bezahlt, auch diese. Nun lerne ich von ihm, wie ich als Christ mit meinen Worten über andere umgehe. Ich lasse Jesus mein Denken, mein Reden und meinen Blick auf andere prägen und verändern. Ich will die Macht und die Dynamik, die meinen Worten innewohnt, nicht zum Bösen, sondern zum Guten einsetzen. Was aus meinem Mund kommt, soll Gott Freude machen und andere Menschen aufbauen, sie weiterbringen, wertschätzen und segnen. Amen.